Auf einen Kaffee mit der Live-Radio Samstag. Heute mit dem Wirtschaftswissenschaftler Leonhard Dobusch.
Meine erste Frage ist immer, wie trinken Sie Ihren Kaffee, der jetzt leider nicht dasteht?
Ja, und ich kann leider darauf sagen, ich bin ein untypischer Österreicher in doppelter Hinsicht. Ich trinke weder Kaffee noch Bier. Ich habe nie damit angefangen. Also ich trinke schon Alkohol, aber irgendwie die Bitterkeit hat mich nie überzeugt. Das heißt, ich trinke gar nicht. Das heißt, ich fange in der Früh eigentlich meistens mit Wasser oder am Tee an.
Also Tee wäre so die warme Alternative.
Genau, und den trinke ich einfach nur am liebsten Kräutertee pur. Also kein Zucker, keine Milch.
Wir trinken heute sind wir ganz gesund unterwegs, wir trinken beide Wasser. Jetzt haben wir Corona hinter uns. Wir haben heute das erste Interview wieder bei uns im Studio. Ich schätze mal 1,5 Meter Abstand. Es ist alles ein bisschen anders. Man merkt jetzt so, okay, es ist wieder ein Aufleben. Als Wirtschaftswissenschaftler, wie hat man denn diese Krise, wie man sie sich vorher eigentlich nie hätte vorstellen können, wie hat man die da miterlebt? Was ist da alles durch den Kopf gegangen?
Also zunächst glaube ich wirklich leider, dass wir noch nicht wirklich die Krise hinter uns haben, sondern eigentlich, wir haben vielleicht jetzt ein kurzes Fenster und gerade als Wirtschaftswissenschaftler würde ich sagen, sind wir gerade erst am Anfang der Krise. Also ich muss schon sagen, als Wirtschaftswissenschaftler gibt es zwei Dinge, die die Corona-Krise für mich relevant gemacht haben. Einerseits höchstpersönlich, weil natürlich auch ich als Universitätsforschender und Lehrender unmittelbar betroffen war. Es war quasi, das Semester hat gerade begonnen und dann kam der Lockdown. Ich musste quasi im laufenden Betrieb umstellen auf Fernlehre. Ich hatte da, glaube ich, noch Glück, weil ich habe zwei Grundlagenvorlesungen im Bachelor gemacht, die immer schon gestreamt wurden, zusätzlich zu den Studierenden im Hörsaal konnte man es also per Livestream verfolgen. Die habe ich dann halt einfach zu Hause im Homeoffice aufgenommen und dann hochgeladen. Und einen anderen Kurs, da können wir vielleicht später noch ein bisschen drüber reden, habe ich dann komplett neu geplant für Corona, mit auch Corona als Thema. Also da habe ich versucht, mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und Österreich gemeinsam aus der Not eine Lehrtugend zu machen für die Lehre. Also das war insofern für mich eine Umstellung, ein Zusatzaufwand. Ich habe auch zwei kleine Kinder, die dann auf einmal zu Hause waren. Meine Partnerin hatte auch Homeoffice. Wir haben wirklich im Schichtbetrieb uns abgewechselt und gearbeitet. Und irgendwie, wenn der eine oder die eine einen Call hatte, der unverschiebbar war, dann hat man kurz die Kinder übernommen, die das nicht immer gut fanden.
Also aber hat es Vorlesungen gegeben mit Professor Dobusch, wo plötzlich die Kids irgendwie vorbeigekommen sind und mit Wasserfarben irgendwie Action machen wollten?
Also was schon passiert ist, ist, dass sie teilweise ins Homeoffice gestürmt sind, also das ist einfach ein Zimmer in unserer Wohnung und dann ich die Aufnahme gestoppt habe und nachher fortgesetzt habe oder teilweise nochmal was wiederholen musste kurz.
Okay, aber die Vorlesungen sind immer aufgezeichnet worden.
Ich habe die quasi nicht dann live aus dem Homeoffice gestreamt, sondern ich habe sie aufgezeichnet und hochgeladen. Mhm. Was eher das Kurioseste war, das ist dann auch, das hat es als Tweet bis in den Berliner Tagesspiegel Corona-Ticker geschafft. Und zwar habe ich kurz, bevor ich dann wirklich komplett in Homeoffice gewechselt bin, habe ich noch eine Vorlesung aus dem leeren Hörsaal an der Uni Innsbruck gestreamt. Und da war ja Innsbruck aus Gründen, die wir alle kennen, recht früh dran mit den Maßnahmen auch dann, verglichen mit Deutschland zum Beispiel, wo noch dazu da noch gar kein Semester war. Die hatten noch, in Deutschland sind die Semesterferien ja anders. Und ich habe dann halt quasi ein Foto des leeren Hörsaals aus meiner Geistervorlesung quasi getwittert und das hat quasi in Deutschland haben dann die Kollegen irgendwie ihre Zukunft da gesehen. Aber es war dann eben bald nicht mehr sinnvoll, irgendwie wegen der, nur um in einem leeren Hörsaal zu stehen, an die Uni zu fahren, ist auch nicht so sinnvoll. Ich habe mir ein professionelles Mikrofon zugelegt und dann eben eigentlich teilweise wirklich so irgendwie 9:30, 10 am Abend dann, wenn die Kinder geschlafen haben und es ruhig war in der Wohnung, dann erst quasi habe ich die Vorlesung aufgezeichnet und sie dann in unserem Kursmanagementsystem hochgeladen. Aber sozusagen, das ist die persönliche Betroffenheit von Corona, die eine privilegierte Betroffenheit war. Mein Job ist nicht in Gefahr. Ich habe eigentlich meinen Job mehr oder weniger erledigen können. Ich würde sagen, die größte Herausforderung waren wirklich die Kinder. Also meine Tochter ist jetzt wird bald 6 und fängt im Herbst mit der Schule an. Mein Sohn ist 2,5. Also die sind schon wirklich auch, die brauchen schon auch noch sehr viel Aufmerksamkeit und beschäftigen sich nicht sehr lange still, sagen wir mal so. Aber als Wirtschaftswissenschaftler beobachtet man natürlich auch die Kennzahlen, beobachtet man auch, ja, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Und da war für mich, glaube ich, schon das schockierendste Chart eines, das verglichen hat, die Zunahme der Arbeitslosigkeit und der Kurzarbeit im Zuge von Corona mit der Zunahme von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit der letzten großen Wirtschaftskrise, die wir miterlebt haben, der Finanzkrise 2008, 2009. wo man gesehen hat, wir hatten nach 2 Wochen ein Niveau, das höher war als während der Finanzkrise, in beiden Maßzahlen und waren dann bald auf Rekordwerten, die wir in der Zweiten Republik noch nie hatten. Und da muss ich sagen, da wird einem schon mulmig zumute. Und dann weiß man, okay, wir können das jetzt kurzfristig vielleicht abfedern, wobei auch da klar ist, Arbeitslose fallen auf 55% ihres letzten Einkommens zurück. Wenn das 2 Leute in der Familie betrifft, heißt das, dass man mehr als die Hälfte des Einkommens verliert. Als Familie, die Kosten bleiben gleich. Man bekommt ja keine Mietreduktion im selben Ausmaß. Dann muss ich sagen, finde ich das schon bedrohlich, auch wenn es mich selbst nicht unmittelbar betrifft. Aber was heißt das ökonomisch? Das heißt, diese Leute haben kein Geld mehr, um ihre notwendigsten Dinge zu bezahlen. Na, sicher werden die keine neuen Anschaffungen tätigen. Das heißt, jenseits von der schwierigen Situation, in der die einzelnen Familien stecken, hat das ja Folgen für alle Betriebe und Beschäftigte. Und dann natürlich auch noch die unterschiedlich betroffenen Branchen, gerade auch in Tirol, die Tourismusbranche massiv getroffen, aber auch anderswo alles, was mit Events zu tun hat. Und da hängt so viel dran. Also ein Freund von mir, der ist bald verheiratet mit einer Unternehmerin aus Vorarlberg, die stellen sehr erfolgreich und sehr innovativ Plastikbecher für Großveranstaltungen her, also wiederverwendbare, die man gut stapeln kann. Also wer mal im Fußballstadion war, hat wahrscheinlich solche Plastikbecher mal gehabt, so stapelbare Halbliterbecher. Naja, also weniger Geschäft ist nicht möglich als derzeit. Ja. Also das ist... Solche Beispiele haben mich dann auch bald erreicht. Und so, also als Ökonomen war dann schnell die Frage, okay, wie geht man damit um? Und wie schafft man es, dass dieser Einbruch, dessen Ende ja nicht mal absehbar ist, dass der sich nicht verfestigt und wir nicht am Ende wirklich in eine lange Wirtschaftskrise oder eine wirklich mehr als eine Rezession, eine Depression rutschen. Also. Mhm. Und das ist ja dann auch wieder gefährlich, auch für die Gesundheit und für uns als Gesellschaft, würde ich sagen.
Mhm. Jetzt Corona war ja auch die Herausforderung, man hat es einmal kennenlernen müssen. Viele Wissenschaftler aus medizinischer, virologischer Sicht haben ja nicht gewusst oder man weiß jetzt auch jetzt noch sehr wenig, was macht die Krankheit, welche Konsequenzen hat es. Jetzt haben wir mal zumindest in Österreich die ersten 3 Monate so zum Luftholen. Man wird jetzt schauen, kommt die zweite Welle, wie wird es sein? Aus wirtschaftlicher Sicht, es gibt Kurzarbeit, wie man sich's noch nie vorstellen hat können. Es gibt Arbeitslose, es gibt Schmetterlingseffekte. Es verdienen die Leute weniger, es wird mehr ausgegeben, es wird weniger ausgegeben. Die einen Branchen starten voll durch, ganz viele haben überhaupt nichts mehr. Kann man es jetzt irgendwie zusammenfassen aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht? Gibt es schon irgendwas, wo man sagen kann, also das können wir jetzt schon ablesen, das ist auf jeden Fall eine Konsequenz, die wir jetzt haben und die wird Folgen für unser Leben auch in Tirol haben?
Also was wir jetzt schon sehen können, dass wir wissen jetzt schon, dass ganz viele Menschen eben, alle, die in Kurzarbeit sind, im bestimmten Ausmaß eben, betrifft ja dann auch 10-20% Einbußen vom Gehalt. Und das ist aber nur dann, wenn man nicht rechnet, dass die ja teilweise keine Überstunden mehr machen konnten und so. Also die realen Gehaltseinbuße bei der Kurzarbeit sind ja auch höher als die formalen 10-20%. Und die Leute, die in Arbeitslosigkeit sind, die haben alle schon ganz, ganz reale Einkommensverluste, die wirklich substanziell sind. Was wiederum Nachfrageeffekte hat. Und deshalb rechnen wir auch ja dieses Jahr mit einem Wirtschaftseinbruch, der groß sein wird. Also Schätzungen, nicht jetzt von mir persönlich, aber zum Beispiel auch vom Wirtschaftsforschungsinstitut und von anderen gehen in Richtung von einem Einbruch von 23 Milliarden Euro. Das ist eine unfassbare Summe, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Hätte man sich das im Vorfeld jemals vorstellen können, dass irgendein Ereignis jetzt unabhängig von einem Börsencrash, weil selbst bei einem Börsencrash hat man das Gefühl gehabt, ja, das, oder die Wirtschaftskrise 2008 ist ja im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, unter Anführungszeichen ein Lerchalschaß gewesen, oder?
Also ich würde da insofern schon gern betonen wollen, man hat in der Wirtschaftskrise 2008, 2009 ja schon auch zum Beispiel anders reagiert als in der, wenn man so will, letzten ganz großen Wirtschaftskrise in den 30er Jahren. Da hat man ja versucht, zumindest aus den Fehlern von damals zu lernen. Man hat nämlich dann nicht noch in die Krise massiv hineingespart, sondern man hat 2008, 2009 auch die Defizite in den Staatshaushalten erhöht. Man hat auch damals schon massiv auf Kurzarbeit gesetzt. Ja? Also das ist ja nicht so, dass wir zum ersten Mal Kurzarbeit hier haben, ja? Sondern wirklich an breiter Front. Und das hat dazu geführt, dass viele Arbeitsplätze gerettet wurden, was dann die Erholung auch wieder leichter gemacht hat. Weil das Problem ist ja, wenn ich Leute mal entlassen habe, die müssen irgendwie schauen, dass sie einen Job finden. Dann sind sie in einem anderen Job. Die kriege ich gar nicht mehr so leicht zurück. Selbst wenn die Aufträge wieder da sind, kann es sein, dass ich dann die Leute nicht mehr habe. Also selbst wenn die Wirtschaft sich erholt. Und damit verlangsamt sich auch die Erholung. Deshalb ist es so wichtig, rasch zu reagieren und hier wirklich stark auch von staatlicher Seite aufzufangen. Ja, also es gibt schon Dinge, die man tun kann, die können nicht alles aufhalten, aber die können den Aufprall dämpfen. Und dann, und ich glaube, darum wird es jetzt auch in den nächsten Monaten gehen, wenn man irgendwann, wenn wir hoffen, es kommt keine zweite Welle, dann heißt das trotzdem nicht, dass im nächsten Jahr wieder alles ist wie vorher. In manchen Sicht vielleicht ist das auch gut so. Aber wenn es um die Wirtschaftsleistung, um den Wohlstand geht, den die Menschen sich hier erarbeiten, ich glaube, dann wird es schon sehr wichtig sein, dass man hier jetzt die Weichen stellt, dass man hier gut wieder rauskommt aus dieser Krise.
Aber ist es so, diese Milchmädchenrechnung, dass wenn jetzt alle, die jetzt um diese Zeit normalerweise schon Frühsommerurlaub im Ausland machen würden, dass die jetzt gerade eisessend in der Maria-Theresien-Straße sitzen und sozusagen das Geld, was sie sonst beim Eisessen in Barcelona, Paris oder Rom ausgeben, jetzt bei uns ausgeben, dass da in irgendeiner Form ein Wirtschaftskreislauf sich ausgleicht und dafür kommen halt die holländischen Gäste jetzt gerade weniger zu uns, noch hoffentlich.
Also als Ökonom würde ich jetzt sagen, die Binnennachfrage gewinnt auf einmal natürlich schlagartig an Bedeutung. Also Binnennachfrage, die Nachfrage der Österreicherinnen und Österreicher in Österreich. Aber gerade Österreich ist ja ein Land, das kann nicht durch die Binnennachfrage so einen Einbruch auffangen und zwar doppelt nicht, ja, weil die Leute... Die werden weniger auf ein Eis gehen in der Maria-Theresien-Straße, weil sie, die werden nämlich gar nicht in Urlaub geflogen, weil sie sich's nicht leisten können. Weil ich fliege nicht für 3 Wochen irgendwo in die Südsee, auch wenn ich es könnte, wenn ich gerade meinen Arbeitsplatz verloren habe. Ja, dann wird diese Reise eher storniert, wenn ich das noch halbwegs kostengünstig machen kann. Und das heißt, es ist schon weniger Geld da, das ausgegeben werden kann. Und dazu kommt, dass eben gerade Österreich, nicht nur im Tourismus, wo es natürlich in Tirol besonders sichtbar war, dass hier ganz viele Gäste aus Deutschland oder sonst woher kommen, aber auch unsere, das, was auch so das Rückgrat der österreichischen Produktivität ist, das sind so, man spricht da in der Betriebswirtschaftslehre von den Hidden Champions, also den versteckten Helden, den versteckten Marktführern, die in irgendwelchen Branchen, irgendwelche Nischen abdecken, aber dort Weltmarktführer sind, die quasi einen Weltmarkt bedienen. Und das gibt's gerade auch in Tirol und Vorarlberg gibt es da einige davon. Ja, also,
aber was sind das zum Beispiel?
Das ist zum Beispiel die Planse-Gruppe in Reutte oder das ist zum Beispiel Blum in Vorarlberg, die diese Scharniere für Möbel machen. Also fast jeder, der irgendwo ein Möbel zu Hause hat, hat irgendein Scharnier von Blum drinnen. Ja. Die haben Werke in Brasilien, in den USA, aber die meisten haben sie in Vorarlberg zum Beispiel. Ja. Mhm. Und Planse-Gruppe macht irgendwelche seltenen Erze und so und Magnesit, glaube ich, ich bin jetzt kein Experte, aber die bedienen damit den Weltmarkt. Ja? Und wenn am Weltmarkt da der Markt die Nachfrage einbricht, ja, weil einfach durch die Bank die Leute weniger konsumieren können.
Darf ich da kurz nachfragen? Also es werden jetzt weltweit wahrscheinlich weniger Küchen neu gebaut, weil einfach viele Leute eher zurückhalten und sagen, vielleicht verschiebe ich es aufs nächste Jahr. Das heißt, vielleicht werden jetzt nur mehr 50% so viele Scharniere gebraucht. Das heißt, da ist natürlich dieser Domino-Effekt. Genau. Jetzt werden vielleicht noch Scharniere produziert, die auch loskommen, aber in einem halben Jahr muss man die Produktion dann vielleicht eindämmen. Und das hat dann wieder Konsequenzen, in dem Fall für im Werk in Vorarlberg.
Genau, oder für, ich will jetzt da keine Werbung machen, aber ich würde nur sagen, so, das sind ja halt die Unternehmen, die kennt man vielleicht auch so. Ja? Also das sind ja gar nicht mehr so Hidden Champions. Dann gibt es noch Unternehmen, deren Namen hat man noch nie gehört, die aber genauso betroffen sind, weil die für den Weltmarkt produzieren, der eben, das ist übrigens dann ähnlich wie in einer Wirtschaftskrise, da ist es dann eigentlich egal, ob die Wirtschaftskrise durch den Finanzmarkteinbruch ausgelöst wurde oder durch eine Pandemie. Ja? Aber wenn es hier zu so einem allgemeinen Nachfragerückgang kommt und eben viel weniger Küchen gekauft werden oder gerade Österreich und auch Süddeutschland ist auch oft auch Ausrüstungsinvestitionen. Das sind Maschinen, das ist Maschinenbau, das sind Investitionen, die vor allem von Unternehmen getätigt werden. Und gerade Unternehmen sind die auf so eine Krise und auf die damit verbundene Unsicherheit auch. Ich weiß nicht, ist in einem Jahr wieder vorbei. Gerade bei Corona. Und das, glaube ich, ist was man in der Finanzkrise halbwegs gut hinbekommen hat. Man hat sehr gut das Vertrauen wieder stabilisiert. Auch da war es ja wichtig, dass quasi, man kann darüber streiten, ob das dann in der Abwicklung gut gelungen ist. Ja, aber man hat zuerst mal auch da eigentlich so Art gesagt, koste es, was es wolle, und hat die Banken mal gerettet. Damit war klar, die Finanzmärkte brechen nicht zusammen. Und dann konnte man eigentlich schon wieder gut vorausplanen bald. mit Corona ist, glaube ich, die Schwierigkeit und das, deshalb vermute ich auch, dass wir uns nicht so schnell erholen werden, wie wir uns wieder erholt haben, mehr oder weniger nach der Finanzkrise, weil die Unsicherheit uns noch länger begleiten wird. Weil jetzt gerade haben wir gehört, dass in Südkorea gerade die zweite Welle losgeht und das ist aber ein Land, die zu Beginn sehr gut durch quasi Corona gekommen sind, die ihre Bürger in einem Ausmaß und ihre Bürgerinnen in einem Ausmaß überwachen, wie wir das in Österreich, glaube ich, nicht haben wollen. Und trotzdem ist es dort jetzt schon zur zweiten Welle gekommen. Und das heißt, nicht jetzt so, weil ich will damit nicht sagen, dass das bei uns auch passieren muss, aber ich würde sagen, die Unsicherheit, mit der Unternehmen konfrontiert sind, in Österreich und anderswo, die ist enorm. Und diese Unsicherheit, die wird dazu führen, dass man vorsichtig ist, damit Maschinen neu anzuschaffen. Da arbeitet man lieber nochmal mit dem Gerät, das man hat. Ja? Und das wirkt sich dann eben auch auf Unternehmen hierzulande aus. Und deshalb werden die, auch wenn ich noch so viel Eis esse und das ein sehr heißer Sommer wird, auf der Maria-Theresien-Straße, wird nicht reichen, um quasi hier uns aufzufangen.
Jetzt, ich glaube, das ist jetzt so meine Wahrnehmung. Jeder hat im bekannten Familienkreis irgendwo jemanden oder man ist selber betroffen, aber irgendwo gibt es jemanden, wo ist in Kurzarbeit, hat vielleicht den Job verloren oder es stehen einfach Dinge aus. Viele Selbstständige wurschteln sich halt jetzt nur so durch und sagen, ja, ich kriege jetzt da einen Tausender oder 2000 und ja, es wird schon gehen, es gibt eine Rücklage. Und jetzt heißt mal, was kommt da? Dann hört man ganz oft, ja, die eigentliche Wirtschaftskrise, die kommt ja erst nächstes Jahr, weil das ja eben so Dominoeffekte mit sich bringt. Aber was heißt es jetzt konkret? Wie kann das jetzt das Individuum bei uns betreffen? Was heißt es?
Na, das heißt erstens, wir haben derzeit ja, es geht zwar ein bisschen zurück, aber wir haben 500.000 Menschen in Österreich, die in Arbeitslosigkeit sind. Und dann haben wir jetzt das gerade Jubelmeldung, nur noch weniger als 1 Million in Kurzarbeit. Jetzt ist Kurzarbeit ein sehr wichtiges und hilfreiches und sinnvolles Instrument, aber vergleichsweise mit der Arbeitslosigkeit teuer. In mancher Hinsicht, ja, weil die Ersatzrate höher ist, man bekommt mehr Kurzarbeitergeld, als man als Arbeitslosengeld bekommt. Man hört auch schon überall, es wird nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Kurzarbeit fortgesetzt werden. Aber was heißt das, wenn die Kurzarbeit rückgebaut wird, wenn man sagt, ja, jetzt erlauben wir es noch, aber irgendwann ist quasi so das erschöpft. Das heißt, die Unternehmen haben dann die Wahl, die Leute wieder einstellen, vielleicht auch mit reduziertem Stundenausmaß, was auch Reallohnverluste dann für die Menschen bedeutet. Oder irgendwann, wenn die Aufträge nicht da sind, dann wird man die Leute auch nicht mehr irgendwie in Kurzarbeit beschäftigen können, sondern dann wird das dazu führen, dass Menschen quasi von der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit wechseln. Und wenn man dann eben sich vor Augen führt, dass das Arbeitslosengeld sehr niedrig ist, verglichen mit der Kurzarbeitsentschädigung, nämlich eben nur 55% des letzten Einkommens, dann kann man sich vorstellen, dass das nochmal die Nachfrage reduzieren wird. Deshalb gibt es jetzt auch die Debatte, ob man nicht angesichts der Krise, man kann darüber diskutieren, ob das allgemein sinnvoll wäre, aber ob man nicht gerade in dieser Situation jetzt auch das Arbeitslosengeld ganz allgemein erhöhen müsste aus zwei Gründen. Einerseits aus einem rein ökonomischen Grund, wenn die Leute nicht so viel Geld verlieren, müssen sie auch nicht ihre Wohnung aufgeben, können vielleicht doch noch irgendwann mal wieder eine neue Anschaffung tätigen und können also weiter Geld auch ausgeben, haben weiterhin Nachfrage. Aber auch aus einem Gerechtigkeitsgesichtspunkt heraus, weil man muss sich vorstellen, derzeit kommen auf eine offene Stelle 10 Arbeitslose. Und wenn Leute aus der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit wechseln, dann wird sich dieses Verhältnis nicht verbessern, sondern eher noch verschlechtern. Das heißt, es ist einfach für die Leute unmöglich. Ja? Und da helfen auch Schulungen nicht. Ich kann nämlich auch nicht mit den besten Schulungen der Welt 10 Arbeitslose auf eine offene Stelle vermitteln. Das geht nicht. Und dann ist die Frage, muss man da nicht quasi hier auch aus einer Gerechtigkeitsüberlegung heraus hier dieses Arbeitslosengeld erhöhen? Und derzeit, man hat das eh auch ein bisschen erkannt. Deshalb gibt es ja auch jetzt, was bekannt ist, glaube ich, eine Einmalzahlung. Allerdings, die ist nur für Leute, die auch im Sommer noch arbeitslos sind. Das heißt, die jetzt 4 Monate arbeitslos waren und Einkommensverluste hatten und jetzt gerade glücklicherweise wieder einen Job haben, die gehen leer aus. Und es ist halt eben eine Einmalzahlung. Und die Frage, die man sich schon stellen muss, wir werden nicht im Herbst quasi dieses Problem erledigt haben. Und da, glaube ich, muss man jetzt ernsthaft die Diskussion führen, ob aus ökonomischen Überlegungen, aber auch aus Gerechtigkeitsüberlegungen heraus eine generelle Anhebung auf, ich sage mal, mindestens 70% eigentlich nicht oder 80 nicht eine sinnvolle Maßnahme wäre.
Viele Menschen überlegen, was soll ich jetzt tun? Jetzt sind wir in so einer unsicheren Phase. Ich würde mal sagen, es geht jetzt es geht jetzt uns noch relativ gut. Man hat das Gefühl, auch in Österreich, da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, wenn man sich auch vergleicht, nachdem es eine globale Krise ist, mit anderen Ländern, wo es viel schlimmer ist, einerseits die Todesfälle, die Erkrankung und aber auch die wirtschaftlichen Folgeschäden, hat man das Gefühl jetzt bei uns, oder ist jetzt meine Einschätzung, okay, jetzt derweil geht's eh noch. Und dann ist man natürlich konfrontiert damit, viele Menschen haben Erspartes, haben Immobilien, in Tirol ist die Rate relativ hoch, wo Leute auch selber was besitzen. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, was soll ich jetzt tun? Ich investiere jetzt alles in Gold. Oder soll ich jetzt noch in Aktien investieren? Oder soll ich mir jetzt noch alles Werkzeug kaufen, was ich je haben wollte? Oder soll ich jetzt einfach das Leben genießen und jeden Tag Kaviar und Austern essen? Und aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht, kann man das irgendwie bündeln, einschätzen, da was dazu sagen?
Also was ich sicher nicht tun werde, ist hier Investment-Ratschläge zu geben. Also das mache ich prinzipiell nicht nirgends, nicht nur hier nicht, aber das ist ein anderes Geschäftsmodell, das passt nicht zu meiner Rolle als Universitätsprofessor. Wo ich vorsichtig damit wäre, wäre mit überstürzten Investitionen, also ich will nicht sagen wo oder wo nicht, aber ich wäre vorsichtig damit, jetzt überstürzt alles irgendwo, im schlimmsten Fall oder so in Gold zu investieren. Also ich kenne das, auch meine Eltern haben mich mal gefragt, was ist jetzt, kommt jetzt die große Geldentwertung? Irgendwie, ich frage mich immer, warum befürchten die Leute in so einer Krise wie jetzt, wo das große Problem ja ist, dass zu wenig Nachfrage da ist. Ja? Wo das Problem nicht ist, dass wir zu viele Arbeitsplätze haben und man händeringend auf der Suche nach Arbeitskräften ist, das sind alles nicht unsere Probleme. Also wir haben jetzt eigentlich eine Situation, die ist ähnlich der Krise, wenn man so will, in den 1930er Jahren, ja? Wo auch quasi das Problem eher Deflation war, also nicht Geldentwertung, sondern eigentlich das Inflation ist sehr niedrig, ja, man hat Negativzinsen, ja, das ist also zumindest auf Ebene der Zentralbank, das ist ja genau das, was wir auch jetzt haben. Ja. Das heißt, die Gefahr, dass das Geld entwertet wird, die sehe ich derzeit nicht. Ja,
also das kann man mal festhalten. Also Sie glauben, dass ihr nicht jetzt 10.000 Euro am Sparbuch habt, was ja der Österreicher gern hat, ja, dann ist sozusagen eine Wahrscheinlichkeit da, dass das in einem Jahr nicht weniger wert ist.
Es ist vielleicht in dem Maße, weil man keine Zinsen bekommt und trotzdem eine Inflation von 1% vielleicht hat, verliert man real das, was die Inflation quasi hier verursacht. Meine These, warum die Leute, immer wenn sie Wirtschaftskrise hören, an Geldentwertung denken, ist, weil ich habe den Eindruck, das kommt aus dem Geschichtsunterricht. Und im Geschichtsunterricht, es gab zwei große Wirtschaftskrisen nach dem Ersten Weltkrieg. Eine unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist das, wo die Hyperinflation passiert ist. Warum? Weil nach dem Ersten Weltkrieg, wo unfassbar viele junge Männer gestorben sind, gleichzeitig die Frauen nach der Rückkehr dieser Männer zurück an den Herd teilweise gingen, wo das möglich war, da gab es gleichzeitig eine Umstellung der Kriegswirtschaft auf eine Friedensproduktion erforderlich war. Das heißt, es gab einen radikalen Wechsel der Nachfrage, ja, hin zu Konsumgütern, die von der Wirtschaft nicht bedient werden konnten. Und es gab eigentlich in manchen Bereichen Arbeitskräftemangel, weil man gerade so viele Menschen verloren hatte im Krieg. Das heißt, es war genau das Gegenteil der jetzigen Situation. Arbeitskräftemangel und Unterkapazitäten. Und in dieser Situation ist es zu dieser galoppierenden Hyperinflation gekommen. Diese Bilder haben wir alle im Kopf von irgendwie 1 Milliarde Mark oder so oder Kronen oder was immer, Geldscheinen, um die man nicht mal eine Semmel bekam. Ja? Aber das war unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Das war nicht so in der Weltwirtschaftskrise 10 Jahre später. Und ich habe das Gefühl, weil das trotzdem, da waren nur 10 Jahre dazwischen und weil man quasi das so in einem Aufwasch macht, dass die Menschen die zwei Dinge zusammenwerfen und das Gefühl haben, das war eh eine Krise. Aber nein, das waren zwei völlig unterschiedliche Krisen mit völlig unterschiedlichen Ursachen. Und deshalb die aktuelle Krise, also das ist jetzt sozusagen meine Interpretation aus einer wirtschaftswissenschaftlich-historischen Perspektive. Die Inflation ist jetzt nicht meine große Sorge. Meine große Sorge ist das Gegenteil. Meine große Sorge ist zu geringe Nachfrage. Meine große Sorge wäre, dass man zu früh glaubt, zum Beispiel öffentliche Investitionen runterfahren zu können, dass man zu früh glaubt, jetzt wieder Haushalte konsolidieren zu müssen, dass man Sorge hat vor überschießenden Defiziten im öffentlichen Haushalt und dass man dann glaubt, man muss jetzt Schulden abbauen und dann quasi in eine Krise reinspart. Das ist meine Sorge. Davor habe ich viel mehr Angst, weil das kann wirklich dazu führen, dass sich diese Krise verlängert, prolongiert, dass wir Langzeitarbeitslosigkeit bekommen und dass wir da viel schwerer wieder rauskommen. Mhm. Und dass quasi dann eben dieser Dominoeffekt, wie Sie es genannt haben, dass der sich fortsetzt. Und das wäre meine größte Sorge, nicht die Inflation.
Das heißt aber, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, die Sorge, dass das Geld entwertet wird, dass man in 2 Jahren um 10.000 Euro sprichwörtlich nur mehr 10 Semmeln bekommt, die ist aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht eigentlich eher unbegründet.
Das gilt quasi in der Wissenschaft, sagt man ceteris paribus, also und gerade mit, also was heißt, unter, wenn sich die Umstände im Groben und Ganzen nicht grundsätzlich ändern. Das muss man vielleicht heute deshalb dazu sagen, weil vor einem Jahr hätte niemand gedacht, dass wir heute hier so ein Gespräch führen, weil die Umstände haben sich radikal geändert. Es kam eine Pandemie. Ja? Natürlich kann immer irgendwas passieren. Es kann, vielleicht gibt es auch politische Maßnahmen, die quasi so radikal sind, ja, dass es quasi, dass man sogar wieder, dass man sagt, ich will bewusst Inflation anheizen. Ja? Ich sehe es nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass auch in der Politik auf europäischer Ebene wäre das ja dann überhaupt nur denkbar, dass hier Maßnahmen gesetzt werden würden, die uns dieses Problem einbrocken. Also das ist derzeit zumindest nicht am Horizont.
Wie ist es? Jetzt war es ja über Jahrzehnte, war wahrscheinlich eine Lehrmeinung mehr oder weniger mit bestimmten Strömungen aufgebaut. Es hat immer einen noch globaleren Handel gegeben, es war vollkommen normal. Es hat unterschiedliche Handelsabkommen, die auch heiß diskutiert worden sind, gegeben oder die sind beschlossen worden oder eben nicht. Bis hin, dass heutzutage Teile dreimal um die Welt gehen, bis sie dann irgendwo zusammengeschraubt bei uns in Tirol landen. Jetzt ändert sich das schon massiv. Ich habe gerade gelesen, Australien, glaube ich, hat beschlossen, es gibt bis 2021 keinen Fremdenaustausch. Also es gibt keine Touristen, die nach Australien auf Urlaub fliegen können, mehr oder weniger. Das sind ja schon massive Einschränkungen, die auch wirtschaftliche Konsequenzen haben, die man sich ja vor einem Jahr nie, glaube ich, vorstellen hätte können.
Ich glaube, das gilt im Großen wie im Kleinen. Und ich glaube, wir werden einfach andere Begriffe lernen müssen, jenseits von Effizienz und von kurzfristig von Wettbewerb und Nutzenoptimierung. Ich glaube, das hat die Krise schon gezeigt, und zwar im Großen, ich werde gleich Beispiele bringen, dass man da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist in der Vergangenheit, und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits im Großen, ja, dass man gedacht hat, nein, dieser weltweite Freihandel, das ist nur von Vorteil für alle Beteiligten. Ich bin da schon skeptisch, ja, weil ein völliger Freihandel ohne Regeln oftmals den Stärkeren hilft und dann die Schwächeren teilweise unter die Räder kommen. Wir sind die Stärkeren, deshalb merken wir das nicht, aber anderswo merkt man das sehr wohl. Ein neuer Begriff, den ich zum Beispiel da stärker in der Debatte erwarte in Zukunft, ist sowas wie Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, Robustheit. Ja, sind wir robust gegenüber zum Beispiel der Unterbrechung dieser Handelsströme? Also man hört ein Beispiel, wo man das festmachen kann, ist es klug, wenn man auf so essentielle Güter im Bereich, das kann Masken betreffen, das kann aber auch Medikamente, pharmazeutische Produkte betreffen, wenn man dafür angewiesen ist auf das Funktionieren einer globalen Wertkette, oder soll man nicht in manchen Bereichen, die für eine Resilienz, für eine Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten notwendig sind, zumindest europäisch das schafft. Ich glaube, es ist utopisch und es wäre auch nicht richtig zu glauben, dass man alles in Österreich machen kann. Also wir werden keine Autarkie in Österreich erreichen, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen. Also da wäre ich auch nicht dafür. Aber dass man eben hier durchaus und dann stärker Dinge auch, und das ist ein zweiter Begriff, der vielleicht dann mal, den man heute noch nicht so geläufig hat, aber so Redundanz, dass man Dinge doppelt, dass es okay ist, wenn mehrere Staaten auch dasselbe machen und sich nicht so stark spezialisieren, dass sie nur noch eine Sache machen. Aber was ist, wenn die dann auf einmal quasi nicht mehr exportierbar ist, ja, weil es in einem der beiden Länder ein Problem gibt. Ja. Also Redundanz, Resilienz, ich glaube, diese Begriffe Widerstandsfähigkeit, Robustheit und auch Sicherheitspuffer, ja, würde ich sagen, also Redundanz ist auch so Puffer, glaube ich, die wären wichtiger. Und im Kleinen finde ich, da ist für mich ein Indikator, der das sehr sichtbar gemacht hat, auch für Österreich, dass einer der ersten Instanzen, die, würde ich sagen, die in Österreich verantwortlich war, auch teilweise um ein bisschen zu stark in einer zu verkürzten, kurzfristigen Effizienzoptimierung heraus Druck auch auf die Politik auszuüben, war der Rechnungshof. Oder die Rechnungshöfe ganz allgemein, die am liebsten alle möglichen Spitäler schließen und wir müssen da noch sparen und da noch kürzen und so weiter. Und jetzt merken wir, das, was in normalen Zeiten vielleicht ein bisschen, also in der Organisationsforschung, wo ich ja eigentlich herkomme, ist das durchaus bekannt, dieses Phänomen, dass ein bisschen eine Ineffizienz gut ist, weil das sind Effizienzreserven, die ich mobilisieren kann in der Krise.
Wenn man sich vorstellt, einen Vorzeigebetrieb, ja, der letzten Jahrzehnte von mir aus, dann habe ich das Gefühl, es ist ein Betrieb, wo alles bis aufs letzte i-Tüpfelchen durchorganisiert ist, wo alles passt, wo alle Abläufe genau Stimmen, wo nichts unnötigerweise raustrudelt, wo alles ein Plus und ein Minus hat. Jetzt gibt's in der Wirtschaftswissenschaft aber die Idee, die vor allem durch eine Krise natürlich auch gefördert wird, dass das gar nicht immer so gut ist, wenn immer alles glatt läuft. Was hat's mit dem auf sich?
Ja, ich würde sagen, einer der Konzepte, das in den 1980er, 90er Jahren extrem prominent wurde und sich auf der ganzen Welt verbreitet hat, ursprünglich aus Japan, die Just-in-Time-Produktion. Also was meint das? Das heißt, man versucht, weil das natürlich Geld kostet, Lagerhaltung zu minimieren. Das heißt, obwohl man nicht Teil eines Unternehmens ist, stimmt man die Produktionsprozesse komplett aufeinander ab. Das heißt quasi, man hat quasi kaum einen Vorrat von irgendwelchen Halbprodukten, also die Schrauben werden erst dann geliefert, wenn sie kurz davor sind, quasi reingeschraubt zu werden. Ja, und man hat keinen großen Schraubenvorrat, also bei Schrauben wird man es noch eher machen, aber bei Autos, ja, so Autoteile, die man zuliefern lässt, man legt da keinen Vorrat an, sondern quasi die Bestellungen kommen rein und dann erst werden sie geliefert und das ist alles aufeinander abgestimmt und da greift ein Zahnrad genau ins andere. Das funktioniert super, solange nicht irgendwo in dieser Lieferkette irgendwo jemand ein Sandkorn reinwirft. Und so eine Pandemie, das ist halt quasi ein Sandstrand. Und da würde ich sagen, Resilienz bedeutet hier, dass man stärker auch schafft, solche Unterbrechungen in so globalen Lieferketten zumindest ein bisschen länger auszuhalten, dass man hier auch sich, und Redundanz bedeutet, sich nicht von einem Zulieferer abhängig zu machen, sondern und von einem Zulieferort auch, ja, sondern hier durchaus auch mit mehreren Partnern zu kooperieren. Das wird ein bisschen teurer sein, in kurzer Frist, aber langfristig ist man dann quasi besser aufgestellt für eine Krise. Und das betrifft jetzt globale Wertschöpfungsketten. Aber um sie da runterzubrechen, auch für den unmittelbar näheren Bereich, für den öffentlichen Bereich auch, da betrifft das manchmal natürlich schon Krankenhäuser. Ja? Weil auf Teufel komm raus, Betten abzubauen. Und ich kann mich noch erinnern an die Artikel, wo überall kritisiert wurde, viel zu viele Akutbetten, viel zu viele Akutbetten. Ja, froh waren wir über die Akutbetten. Ja? Und wenn wir sie, und man hat gesehen in Ländern, wo man weitergegangen ist mit dem Abbau von Akutbetten, das waren die Länder wie Italien, das waren Länder wie Spanien. Die haben die größten Todeszahlen. Oder noch schlimmer natürlich, wer ist, wenn man so will, trauriger Corona-Spitzenreiter, das ist die USA. Eigentlich ein unfassbar reiches Industrieland, aber gerade im Gesundheitssystem, wo man immer auf private Wettbewerbsoptimierung gesetzt hat, dort ist es so, dass die Kapazitäten bei weitem nicht ausreichen. Und da muss ich sagen, ich hoffe, dass man diese Lektionen ein bisschen gelernt hat. Und ich bin zuversichtlich deshalb, weil ich mir auch selbst zu einer Instanz wie der Rechnungshof, die ja genau auch ganz bewusst das Image des Erbsenzählers irgendwie gerne für sich in Anspruch nehmen, dass die sagen, wir müssen da neu definieren, was Effizienz ist. Ja, ist es immer nur die kurzfristige Optimierung oder müssen wir nicht Luft lassen, Puffer mit bedenken? Müssen wir nicht schauen, dass hier manche Dinge auch ein bisschen was kosten müssen? Und das gilt halt in allen möglichen Bereichen. Ja? Die Schulen müssen nicht effizient sein, die müssen unsere Kinder klüger machen und besser ausbilden. Und Gesundheitssystem muss nicht billig sein, sondern muss die Leute gesund machen oder zumindest auch in größeren Krisen, Krankheitssituationen genügend Kapazitäten haben. Und das kostet Geld. Und ich hoffe, dass wir lernen aus dieser Krise, dass es uns das wert ist. Und dann muss man aber auch dafür quasi den Preis bezahlen. Ich glaube, das ist halt die Sache, da muss man halt auch bereit sein, dafür quasi Einnahmen quasi zu ermöglichen. Also es gibt einen Spruch von einem, den ich sehr schätze, von einem mir unbekannten US-Höchstrichter, der hat mal gesagt, Steuern sind, was wir für eine zivilisierte Gesellschaft bezahlen. Also dass man auch, niemand zahlt gerne Steuern, aber ich glaube, ohne ausreichend öffentliche Einnahmen wird diese öffentliche Infrastruktur, die so wichtig ist, gerade auch in einer Krise wie Corona, einfach nicht gut genug sein.
Jetzt ist die irgendwie Herausforderung, dass eine Gesellschaft bei uns in Tirol, in Österreich, vor Veränderungen steht. Und jetzt gibt's Leute, die haben weniger Geld, weil sie in Kurzarbeit sind, weil sie arbeitslos sind, weil sich Dinge ändern, weil die Aufträge für einen Selbstständigen zurückgehen. Und die unmittelbare Reaktion wäre, dass man sagt, ja, dann spart man halt. Hilft man zusammen und spart. Und jetzt aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht ist ja genau das, was für die Volkswirtschaft, also für das Zusammenleben von allen bei uns in Tirol, das Schlechte ist. Weil wenn jetzt alle sparen anfangen und nur mehr Reis mit Salz und Kartoffeln mit Butter und Salz essen, dann hat das Auswirkungen aufs nächste Jahr. Wie kann man das irgendwie erklären, dass man dort einen Schlüssel findet.
Also in der Ökonomie nennen wir das Sparparadoxon. Ja? Wenn alle aus einer individuellen Rationalität heraus, weil sie jetzt weniger Geld haben, zu sparen beginnen, dann werden wir alle gemeinschaftlich ärmer. Also das heißt, und am Ende funktioniert das dann gar nicht, weil, was heißt das? Wenn auf einmal alle beginnen, ihre Einkünfte zu reduzieren, auch die zum Beispiel, die noch Jobs haben, wenn die sagen aber, es ist so unsicher, wer weiß, ob ich überhaupt in einem Jahr noch einen Job habe, gebe ich lieber weniger aus. Ja? Also aus einer individuellen Rationalität der einzelnen Person, total nachvollziehbar. Aber wenn alle sich so verhalten, dann haben wir das Sparparadoxon, dann steigt genau durch diese Konsumzurückhaltung die Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen auch arbeitslos werden und damit sogar noch weniger haben, als wenn sie nicht gespart hätten. Kollektiv. Und genau deshalb ist in einer so einer ausdifferenzierten, arbeitsteiligen Wirtschaft, ich glaube, was uns auch, und das finde ich, ist schon auch eine Lektion, die wir durch Corona gelernt haben, wir sind nicht alle quasi im selben Boot, dass wir alle gleich von der Krise betroffen sind, das nicht. Aber wir müssen zusammenhelfen, alle zusammenhelfen, wenn wir da wieder rauskommen wollen. Unsere Wirtschaft, unser Wohlstand ist gemeinschaftlich erwirtschaftet. Ja? Auch die produktivsten, fleißigsten Menschen alleine können nicht in so einer arbeitsteiligen Wirtschaft, in der wir leben, den Wohlstand erwirtschaften. Ja? Die sind auch angewiesen auf andere. Und genau deshalb, weil eben diese individuelle Rationalität dazu führen kann, dieses Sparparadoxon dazu führen kann, kann man sich aus der Krise nicht heraussparen. Ich kann mich nur aus der Krise heraus investieren. Die Unternehmen sind in dieser unsicheren Situation besonders zurückhaltend zu investieren. Also, wenn man sagt, die einzelnen Haushalte haben teilweise ihre Arbeit verloren, sind in Kurzarbeit, Die Miete ist gleich teuer wie vorher, die Schuleinschreibung und die Schulsachen der Kinder kosten gleich viel. Natürlich kann man sagen, okay, verschuldet euch ein bisschen, irgendwann wird es besser. Oder wenn ihr euch alle verschuldet, wird es schneller besser. Kann man sagen, wird nur nicht funktionieren. Die Leute werden sparen oder werden einfach ihren Konsum reduzieren. Auch wenn sie werden vielleicht sogar weniger sparen wie vorher, aber sie werden weniger ausgeben. Wenn die Unternehmen einerseits, weil diese Nachfrage sinkt, weniger investieren und gleichzeitig auch, weil die Unsicherheit groß ist, wann es wieder besser wird und ob ihre Branche zum Beispiel vielleicht sogar dauerhaft betroffen ist, die werden auch nicht investieren. Gut, also wenn jetzt die Individuen nicht mehr ausgeben, wenn die Unternehmen auch nicht investieren, dann bleibt nur noch die öffentliche Investition. Ja, wenn dann die öffentliche Hand auch spart, dann sparen wir uns wirklich in die Krise rein, dann verstärken wir die Krise. Und deshalb ist das so wichtig, ja, dass man jetzt hier, dass hier quasi der Staat als Stabilisator einspringt. Das tut er teilweise automatisch. Man spricht da in der Ökonomie von automatischen Stabilisatoren. Ja? Also dass eben die Leute, wenn sie ihre Arbeit verlieren, nicht sofort ins Bodenlose fallen, sondern hier auch Arbeitslosengeld bekommen. Das ist ein automatischer Stabilisator. Da wird quasi das Staatsdefizit erhöht, weil die Ausgaben für Arbeitslosengeld und für Kurzarbeit steigen. Aber das stabilisiert schon automatisch die Wirtschaft. Das verringert schon die Tiefe und Schwere der Krise. Aber das wird eben nicht reichen, weil die Krise so schwer ist. Und deshalb reicht es auch nicht einfach so ein, man kennt das ja im normalen Wirtschaftseinbruch, in den Konjunkturschwankungen, von denen man immer wieder hört und liest, da kann man sagen, okay, dann schnüren wir dann ein Konjunkturpaket. Das ist das, was man ja kennt. Das ist ja da quasi Business as usual, würde man sagen. Aber genau das ist jetzt viel zu wenig. Also wenn man jetzt sagt, das machen wir so ein Konjunkturpaket, wie wir es immer mal machen bei einem Wirtschaftsabschwung, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, um diesen Dominoeffekt aufzuhalten. Das heißt, man muss hier viel stärker noch auch von öffentlicher Seite investieren, weil die Privaten werden es nicht tun. Die werden es erst dann wieder tun, wenn die öffentlichen Investitionen so stark sind, dass der Konsum wieder anzieht, dass auch die öffentliche Nachfrage anzieht und dann werden auch die Privaten wieder investieren. Und dann, wenn die wieder investieren, kann man ja aus öffentlicher Sicht wieder zurückfahren. Und das ist in der Vergangenheit auch passiert, sowas auch in der letzten großen Wirtschaftskrise.
Das heißt, wenn man das hört, kann man mit gutem Gewissen jetzt rausgehen und irgendwas konsumieren, kaufen. Gibt es da jetzt, wenn man jetzt sagt, regional beim Nachbarn Dienstleistungen in Anspruch nehmen, zu Hause Urlaub machen, die Produkte aus Tirol kaufen, hat es einen Ketteneffekt, der wieder positiv ist, oder geht es einfach darum, kaufen, kaufen, kaufen?
Ich glaube, da kommen jetzt zwei Dinge zusammen. Also wenn es nur darum geht, mit Nachfrage die Wirtschaft zu stabilisieren und wenn uns zum Beispiel das Klima egal ist und wenn uns die langfristigen ökologischen Folgen egal sind und wenn es uns egal ist, dass wir quasi durchs Bewältigen der Corona-Krise die Klimakrise verschärfen, dann würde ich sagen, ja, kauft was geht, am besten eingeflogen. Aber das ist nicht meine Meinung zumindest. Also ich glaube, das ist ja die Situation, in der wir uns befinden. Wir haben ja eigentlich nicht nur eine Krise, wir haben ja durchaus Herausforderungen, die miteinander zusammenhängen, ja, die sich teilweise abschwächen, teilweise verstärken. Ich finde, also diese Frage der Klimakrise, der Erderhitzung, die ist ja, da gibt es ja auch neue Einsichten durch die Corona-Krise. Einerseits kann man sagen, ja, die Luftverschmutzung sinkt, der Flugverkehr geht so weit zurück, dass das fürs Klima gut ist, und mancherorts liest man schon von Erholung fürs Klima. Gleichzeitig ist der Preis natürlich extrem hoch, den man dafür gerade bezahlt, und man muss sich die Frage stellen, puh, obwohl wir jetzt so einen krassen Einbruch haben im Flugverkehr, der wirklich ja unfassbar stark ist, ist es nicht so, dass die Erderhitzung quasi damit zu Ende wäre oder sich umkehren würde. Nein, die wird verlangsamt. Also wir sind ja immer noch nicht dort, wo wir hin müssten, wenn wir die Erderhitzung aufhalten wollen. Das zeigt eigentlich, wie groß die Herausforderung ist, vor der wir stehen. Also ich finde, die Corona-Krise macht eigentlich deutlich, wie groß die Transformation der Wirtschaftsweise und unserer Lebensweise sein muss, wenn wir unseren Wohlstand halbwegs halten wollen und gleichzeitig aber diese Erderhitzung abbremsen. Ja, so dass eben unser Planet langfristig bewohnbar bleibt. Und ich glaube, deshalb wäre es auch wichtig, dass man, wenn man jetzt sagt, okay, der Staat muss jetzt ohnehin investieren. Das ist notwendig, weil die Privaten können es nicht und die Unternehmen können und wollen nicht. Dann ist natürlich trotzdem die Frage, wo investiert man? Und da wäre natürlich jetzt aus meiner Perspektive das Beste, aus der Not eine Tugend zu machen und die ohnehin notwendigen Investitionen dazu zu nutzen, diese ökologische Transformation zu unterstützen. Wie kann man quasi den Konsum stärken, ohne dass man das Klima damit schädigt? Und außerdem glaube ich, es ist auch ein globaler Lernprozess. Und wenn wir hier irgendwo gute Erfahrungen machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Länder uns hier folgen und dass hier ein positiver, also nicht ein Dominoeffekt im negativen Sinne, sondern ein positiver Lerneffekt entsteht ja groß. Ja? Also wir sind ja sonst auch immer ganz stolz, wenn wir irgendwo Vorreiter sind. Warum nicht im Klimaschutz noch mehr, als wir es in manchen Branchen vielleicht sogar sind?
Liege ich richtig in der Annahme, dass wenn wirtschaftlich halbwegs alles gut läuft und die Leute einen Job haben, die Leute ihren Wohlstand sozusagen erhalten oder auch sogar ausbauen können, dass das sozusagen immer ein Mittel dafür ist, dass eine Gesellschaft friedlich miteinander auskommt? Weil es gibt ja auch so immer wieder Vergleiche jetzt mit in der Zwischenkriegszeit, da war auch so eine große Krise. Man weiß, dass Krisen grundsätzlich auch Konflikte fördern können. Gibt es irgendwo was, wo Sie sagen, da stehen Dinge vor uns, wo man wirklich auch aufpassen muss. Wenn plötzlich so viele Arbeitslose sind, wenn Ungerechtigkeiten, vielleicht Geglaubte passieren, dann könnte wieder was zur Folge sein, was nicht so fein ist.
Also ich glaube, was die Krise, die Corona-Krise, aber auch andere Krisen gezeigt haben, ist, dass sie werfen den Scheinwerfer auf Dinge, die vorher schon nicht in Ordnung waren. Bei der Finanzkrise, finde ich, ist der Scheinwerfer auf nicht nachhaltige, ich sag mal, braucht man nicht verstehen, aber Derivat-Wertpapierkonstruktionen und nicht nachhaltige Finanzmarktinnovationen geworfen worden. Ich bin nicht überzeugt, dass man alles getan hat, was notwendig gewesen wäre, also um das in Zukunft wieder zu verhindern. Es gibt bis heute keine Finanztransaktionssteuer beispielsweise auf europäischer Ebene, wo man nach der Krise noch viel davon gehört hat. Und je länger die Krise weg ist, umso mehr ist die Dringlichkeit weg. Dann vergisst man es wieder, bis die nächste Krise wieder kommt. Ja? Also, und ich sage mal, wenn wir die Corona-Krise bewältigen, ich bin sicher, die Finanzkrise, die dann kommt, die irgendwann wieder kommt, wird uns weitere Gelegenheit geben, hier etwas zu tun. In der Corona-Krise, finde ich, ist der Scheinwerfer auf andere Dinge gelegt worden. Also wenn man sich jetzt anschaut in Deutschland, wo ist gerade der große Corona-Hotspot? Ja, bei einer Fleischfabrik Tönnies hat er auch nach Tirol geliefert. Da auf einmal merkt man, dass die Arbeitsbedingungen dort eigentlich vorher schon, ich würde nicht sagen, sklavenähnlich waren, aber das waren schon sehr, sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Oder in Österreich, wo man auf einmal die Fotos der Unterkünfte der Erntehelfer sieht und eigentlich nur die Augen dafür wieder verschließen möchte, weil es so schrecklich ist, wenn man da sieht, okay, zu Mindestlöhnen wohnen da 8-10 Leute auf kleinstem Raum, müssen dafür noch 150 Euro abdrücken, um unser Gemüse zu ernten. Und das ändert man auch unter Corona nicht, wo aber das natürlich dann noch das Gesundheitsrisiko dazukommt. Und das war auch sonst vorher, glaube ich, nicht sehr gesund in diesen Behausungen zu Hausen. Ja. Und also das, finde ich, sind so Dinge, wo man merkt, da ist was im Argen. Und die Krise führt uns vor Augen, dass wir eben dass das auch uns betrifft. Also auch uns, die quasi nicht unmittelbar betroffen sind, sind wir mittelbar davon betroffen. Und ich finde wichtig, dass eigentlich, dass uns das klar wird. Aber ich bin eben skeptisch, dass nur weil wir es jetzt gerade erkennen, dass nicht wieder in einem Jahr Business as usual ist. Ja? Und ich glaube, da ist es halt, das Lernen ist oftmals ein sehr kurzfristiges. Ja? Und da, glaube ich, ist wichtig, dass man dranbleibt. Und dann heißt das, dass zum Beispiel Fleisch teurer wird, dass man nicht mehr jeden Tag so viel Fleisch essen kann, was vielleicht bessere, wenn man sozusagen das darum macht, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, ist das gut für die Leute, die dort arbeiten. Und wenn dann ein bisschen weniger Fleisch gegessen wird, dann ist es auch gut fürs Klima. Also da gibt es schon Situationen, die gut sind. Ohne jetzt, und das Schnitzel wird sich immer noch ausgehen. Also, und der Schweinsbraten, den ich persönlich sehr schätze. Aber den wird man trotzdem essen können.
Jetzt noch so ein Ausblick. Weil jetzt kann man ja schwarz malen und sagen, okay, die Wirtschaftskrise kommt 2021, da wird es rasseln, Arbeitslose. Was tut sich mit dem Tourismus? Was passiert global? Was wird das für Auswirkungen haben? Was sind die längerfristigen Schäden, die durch Corona kommen. Wenn man jetzt noch aufs Positive schaut, Firmen, die plötzlich was machen, was sie vorher sich nie vorstellen hätten können, Vernetzungen, Dinge, die die Corona-Krise positiv hervorgebracht hat, gibt es da aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht Dinge, wo es gerade voll abgeht?
Also erstens würde ich wirklich sagen, wir sind mitten in der Wirtschaftskrise und die Frage ist vor allem, kommen wir da wieder raus? Wie schnell und wie gut kommen wir raus? Und schaffen wir bei dieser Bewältigung der Krise auch etwas für die Zukunft zu tun, nachhaltig, unsere Wirtschaftsweise nachhaltiger zu machen? Ich glaube, das ist die Frage und die ist einfach nicht entschieden. Die wird jetzt erst entschieden. Die wird davon abhängen, welche Investitionen wir mit dem Geld anstellen, dass wir jetzt quasi in die Wirtschaft pumpen. Ja? Sind das Investitionen, die sich rechnen, nämlich Nachhaltigkeit ökologisch rechnen, aber auch ökonomisch rechnen? Oder nicht. Und ich glaube, das haben wir jetzt noch in der Hand. Das ist noch nicht entschieden. Das wird jetzt im Herbst entschieden und Anfang nächsten Jahres. Auf politischer Ebene, sehr stark auf politischer Ebene. Da muss man eigentlich sagen, da ist wirklich auch von politischer Seite Führung gefragt, weil die Unternehmen können es nicht leisten. Die stehen so unter Druck derzeit. Denen muss man quasi die Richtung vorgeben ein bisschen. Das wird sich eh wieder ändern. Aber in der Situation ist das so. Ich bin ja gelernter Betriebswirt und Organisationsforscher vor allem. Da muss man sagen, ist gerade interessant, wie Corona einen Digitalisierungsschub erzeugt hat, der wirklich atemberaubend ist, im Positiven wie im Negativen. Aber ich würde sagen, da bin ich aber vielleicht auch, da bin ich voreingenommen, ich sehe stark Potenziale auch von digitalen Technologien und finde eigentlich, die wurden zu wenig genutzt. Und da könnte durch Corona eigentlich wirklich auch eine Chance bestehen. Nicht, weil die Leute das gern machen wollten, weil sie mussten. Da würden jetzt halt teilweise Besprechungen ins Digitale verlagern. Und man muss nicht mehr wegen einer einstündigen Besprechung rumfliegen in der Gegend. Ja, und das ist gut fürs Klima, manchmal auch gut dafür, wie lange die Sitzung dauert. Ja, und das bedeutet aber auch zum Beispiel, als Organisationsforscher interessieren mich auch so Fragen mit, wie inklusiv sind unsere Organisationen. Ja? Und da ist es so, dass teilweise Menschen, die irgendwelche Beeinträchtigungen haben, ja, über irgendwelche Behinderungen haben, und das sind gar nicht so wenige, wie man glaubt, im Laufe unseres Lebens haben 40% der Bevölkerung einmal irgendeine Form von körperlicher Beeinträchtigung, mit der sie kämpfen. Die haben da auf einmal dann vielleicht sogar quasi werden damit auf einer ähnlichen Ebene auf einmal können die tätig sein, ja, weil bestimmte Beeinträchtigungen, die man hat, die man sieht, die man wahrnimmt, wenn es im unmittelbaren Austausch ist, im digital vermittelten Austausch weniger wichtig sind, ja, weil da zum Beispiel sozusagen auch Äußerlichkeiten weniger Rolle spielen, ja, weil das Internet am Land eh zu schlecht ist, um überhaupt eine gute Videoübertragung zu haben, ja, dann wird halt mehr schriftlich ausgeübt. Oder ich sage jetzt ein Beispiel, das auch mich zum Beispiel betroffen hat in der Umgestaltung meiner Lehrveranstaltung, da wollte ich hier noch erzählen. Wir haben eine Lehrveranstaltung gemacht, Organizing in Times of Crisis, also die Lehrveranstaltung auf Englisch. Was sollen Managerinnen und Manager jetzt mit der Krise machen? Ja, was sagt die Forschung dazu? Wir haben ja schon viel Forschung zum Umgang mit Krisen, nicht zu Corona, aber quasi, und da haben wir es zusammengetan, 8 Professorinnen und Professoren aus Deutschland und Österreich, also von Unis aus Hamburg, Berlin, Lüneburg, Linz, Innsbruck. Und wir haben alle unsere Unterlagen ins Netz gestellt, frei. Das heißt, wir haben Vorlesungen aufgenommen, die stehen auf YouTube. Wir haben Lektüre, die haben wir verlinkt. Wir haben Aufgabenstellungen, das ist alles auf einem Blog. Und diese Veranstaltung wird an den verschiedenen Unis parallel durchgeführt mit den Studierenden dort. Aber die Unterlagen sind alle zur Gänze im Netz. Frei für alle. Können auch alle Unis machen. Das hätten wir ohne Corona nicht jetzt so schnell hochgezogen. Und das finde ich einerseits cool, weil das zeigt, da ist Potenzial für Kooperation über Unis hinweg, über Disziplinen teilweise hinweg. Aber was wir auch gemacht haben, wir haben uns ganz bewusst entschieden, so wenig synchrone Veranstaltungen wie möglich. Also das heißt, was heißt das? Das heißt, wir zwingen die Studierenden nicht, dass sie mit uns gemeinsam vor dem Computer sitzen zur selben Zeit, sondern deshalb stehen die Vorlesungen auf YouTube, deshalb sind die Aufgabenstellungen irgendwo auf diesem Blog im Netz. Es gibt zwar Deadlines, wo die abgegeben werden müssen, aber wann die Studierenden sich die Vorlesung anschauen, wann sie die Aufgabenstellung erledigen, das ist ihnen überlassen. Und das war eine bewusste Entscheidung, weil wir gesagt haben, gerade in Corona, da haben Leute vielleicht Betreuungsaufgaben für die Kinder oder müssen sich um kranke Angehörige kümmern. Und diese Care-Aufgaben, von denen man da spricht, das ist diese Sorgearbeit, ja, die ja noch dazu geschlechtermäßig nicht gerade gleich verteilt ist, ja, da ist es teilweise von Vorteil, wenn man asynchron arbeiten kann. Wenn die Menschen eine größere Möglichkeit haben, ihre Berufstätigkeit mit ihren Sorgearbeiten und mit ihren Betreuungspflichten in einen Einklang zu bringen. Und wenn das ein bisschen mehr in diese Richtung von Asynchronität geht, wenn man ein bisschen mehr Flexibilität auch zugesteht, wenn man ein bisschen mehr uns beibehalten von einer Toleranz, dass manches Mal halt quasi die Familie vorgeht oder dass manches Mal halt die Technik spinnt. Ja? Wenn wir da toleranter werden, fehlertoleranter werden, dann finde ich, kann das die Arbeitswelt nach Corona wirklich allgemein besser machen.
Eine Frage noch, was auch viele Menschen betroffen hat oder vielleicht immer noch betrifft, ist das Homeoffice. Corona hat was herausgefordert, was vorher auch für viele Firmen undenkbar gewesen ist. Jetzt war es ein Ding, was getan werden hat müssen. Und ich glaube, aktuelle Umfrage hat ergeben, dass 2/3 der Menschen, die im Homeoffice waren, sich wünschen, zumindest einen Teil auch in Zukunft von zu Hause aus arbeiten zu können. Jetzt hat es ja auch wirtschaftliche Auswirkungen. Ob ich zu Hause arbeite oder ob ich immer zum Arbeitsplatz muss, gibt es da schon irgendwie aus wissenschaftlicher Sicht, weiß man schon irgendwie, Homeoffice, was hat das für Auswirkungen? Hat das Vor- und Nachteile jeweils für Unternehmen und Arbeitnehmerinnen, Nehmer?
Also, was auf jeden Fall, also ich habe jetzt keine Studie, die ich aus dem Kopf zitieren kann, aber es gibt natürlich Untersuchungen dazu, inwieweit Homeoffice Pendeln verringert. Und verringertes Pendeln heißt weniger CO2-Ausstoß aufgrund von weniger Verkehr. Also nicht nur weniger, und auch Produktivitätsgewinne, weil man nicht im Stau steht. Also das sind alles Dinge, die positiv sind. Und auch da glaube ich wirklich, kann Corona nachhaltig was verbessern, weil Organisationen einfach jetzt bewiesen haben, dass es geht. Ich kann ein anderes Beispiel, das nicht aus Tirol ist, aber aus Kärnten, da habe ich eine Studie gemacht für die Stadt Villach. Die haben sich dort nämlich auch überlegt, wie sie die Digitalisierung, das war noch vor Corona, wie sie die Digitalisierung für da durchaus klassische Effizienzsteigerung, aber eben auch für Fragen von Homeoffice. Das war ein großes Thema. Aber da wurde halt aller Orte gebremst, ja, weil da waren Diskussionen wie, ja, aber bei manchen Jobs kann man Homeoffice machen, bei manchen nicht und dann finden die das ungerecht, ja, und das muss man ernst nehmen. Ich glaube auch, dass das natürlich auch Konfliktpotenzial birgt, wenn dann die einen Homeoffice machen und die anderen müssen immer noch quasi ihre Gesundheit während Corona riskieren oder zumindest müssen jeden Tag weiterhin in die Arbeit fahren und dann, wenn dann noch der Eindruck entsteht, ja, die arbeiten ja gar nicht wirklich zu Hause so, ja. Da muss man, glaube ich, auch schauen, dass das fair zugeht. Ja, und ich glaube auch, so eine Regelung wie teilweise Homeoffice, das kann man vielen ermöglichen, gerade wenn es um Bürotätigkeiten geht. Ja. Das wäre gut fürs Klima und man muss nur schauen, dass es auch gut fürs Arbeitsklima ist. Und ich glaube, da ist aber das Wichtige, dass das Arbeitsklima, der Umgang, dass die Organisationskultur eben ganz allgemein eine von Vertrauen geprägt ist, ja, die einfach auch viel den Menschen Verantwortung zugesteht, dass man an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man denen Freiräume lässt, ja. Und da muss man auch sagen, es gibt Leute, die arbeiten gerne im Büro, weil sie zu Hause keine Ruhe finden, ja, weil sie eben gerade froh sind, wenn sie wegkommen auch von Sorgearbeit. Ja, und umgekehrt gibt es Leute, die fühlen sich im Großraumbüro überhaupt nicht wohl. Ja. Das hat auch mit persönlichen Präferenzen zu tun. Und was ich mir als Organisationsforscher wünschen würde für die Post-Corona-Zeit ist, dass wir mehr an Alternativen denken. Dass wir nicht sagen, so wird bei uns gearbeitet und das ist der einzige mögliche Weg. Sondern dass wir, so geht's, aber anders geht's auch. Viel wichtiger ist, was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was die quasi auch zu zufriedenen Mitarbeitern macht, als was jetzt, weil es halt immer so war. Und da kann Corona eine Chance sein, weil eben, und eine doppelte Chance. Einerseits, weil Corona zeigt, es muss nicht so sein, wie es immer war. Es geht auch anders, in mancher Hinsicht zumindest. Und das Zweite, und das finde ich, die zweite Chance, die mit Corona verbunden ist, die geht jetzt schon langsam zu Ende. Die zweite Chance war jene, dass man Dinge ausprobieren konnte, ohne dass man sie gleich perfekt beherrschen musste. Und das ist aber immer so bei Organisationswandel, dass man Dinge mal ausprobiert und sie laufen noch nicht rund und es gibt Fehler. Aber das Spannende an Corona war, dass alle, und zwar wirklich alle, weltweit in einer Branche quasi gleich betroffen waren. Und das bedeutet, wenn alle gleichzeitig experimentieren und alle improvisieren und alle wissen, dass alle improvisieren, dann ist der Vergleich mit anderen, die improvisieren. Und dann ist die Gefahr, dass man mit einer Improvisation gegen irgendwie ein perfektes Angebot von einem anderen dasteht, viel geringer. Und man kann sich quasi mehr trauen, auch mal Dinge auszuprobieren, die noch nicht perfekt sind. Man hat auch mehr Fehlertoleranz, weil wir alle damit kämpfen, dass wir das noch nicht immer so gemacht haben. Und dieses Gelegenheitsfenster, dieses Möglichkeitsfenster, ja, das ist vielleicht noch ein bisschen offen, aber das schließt sich sicher im Herbst. Egal, ob die Krise vorbei ist oder nicht, weil dann werden die, die experimentiert haben, Dinge herausgefunden haben, die für sie funktionieren. Und die, die dieses Gelegenheitsfenster ungenutzt gelassen haben, dort wird man es merken. Und das heißt, also ich würde sagen, dazu aufrufen, wer es noch nicht getan hat oder auch musste, jetzt noch Dinge auszuprobieren, solange quasi noch alle in so einem experimentellen Improvisationsmodus sind.
Was für ein schöner Ausblick. Mut zum Ausprobieren und Mut auch zum vielleicht Scheitern und auf neue Dinge draufkommen. Vielen Dank für den Einblick in die wirtschaftliche Seite rund um Corona und Kaffee haben wir nicht getrunken. Vielen Dank fürs gemeinsame Wasser trinken.
Ja, ich danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Das war Auf einen Kaffee mit dem Wirtschaftswissenschaftler Leonhard Dobusch, der Live-Radio Samstag am Samstag. Jetzt den Podcast nachhören www.liveradio.tirol.